ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Einen wunderschönen guten Abend. Wir melden uns aus Colombelles-Deux-Églises. Michael Antwerp ist am Mikrofon. Neben mir sitzt Holger Gerska.
Hallo Michael.
Florian Nass ist wieder dabei. Und Fabian Wegmann.
Hallo. Hallo Michael.
Ja, dieser 6. Juli 2024, der wird aus einem traurigen Anlass in die Radsportgeschichte eingehen. Es ist heute ein tödlicher Unfall passiert. Natürlich nicht bei der Tour de France, aber bei der Tour de Austria. Da ist der Norweger André Drege tödlich verunglückt bei der Abfahrt vom Großglockner. Das ist mir einfach ein Bedürfnis, das ganz an den Anfang zu stellen, weil das doch die Ereignisse hier in Frankreich überschattet. Und jeder, der mit dem Radsport vertraut ist, Fabian, du zuallererst, kriegt dabei natürlich Gänsehaut über den Rücken. Weißt du ein bisschen mehr, was da passiert ist?
Nein, auch noch nicht so richtig. Also gerüchteweise habe ich gehört, dass ihm der Reifen geplatzt ist und dass er dann zu Fall gekommen ist und dann tödlich verunglückt ist. Das ist immer, das berührt mich immer extrem. Ich habe sowas selber miterlebt. Mit einem Teamkollegen damals, deswegen fällt es mir immer schwer, darüber zu reden.
25 Jahre alt, kennst du ihn, Holger? André Drege hat das gesagt, der Name?
Nein, ich musste auch wirklich einmal nachgucken. Er fährt für ein Conti-Team, das ist sozusagen die dritte Liga. Es gibt Virtu-Teams, 18 an der Zahl, darunter gibt es dann die sogenannten Pro-Conti-Teams und dann Conti-Team, aber das spielt, glaube ich, in dem Zusammenhang auch nicht wirklich eine Rolle. Interessant, wichtig, ist ein Landsmann von dem Mann, der heute hier bei der Tour der Held des Tages war, mit Jonas Abrahamsen. Ich habe mal geschaut, ich will nicht sagen, ob sie es ihm irgendwann erzählen, weil er ihn sicherlich kannte. Sie sind die norwegische Meisterschaft zusammengefahren. Bei der Siegerehrung hatte ich das Gefühl, dass er es noch nicht weiß.
Eine Frage, die sich immer aufdrängt, Florian, in dem Zusammenhang. Ist das im Radsport überhaupt zu verhindern? Solange man diese Bergetappen fährt mit diesen rasenden Abfahrten, oder ist das quasi inkludiert? Es ist halt so. Das ist der Radsport, das passiert.
Ja, man kann es natürlich nicht akzeptieren. Man kann nicht sagen, wir nehmen es halt hin. Ja. Es ist wichtig, natürlich immer alles menschenmöglich zu tun, damit es nicht passiert. Aber wenn es so war, beispielsweise, wie eben beschrieben, dann wird man das natürlich nie verhindern können. Dann ist das Risiko, fährt bei einem solchen Sport mit. Mich hat's, um das kurz nochmal diese emotionale Geschichte aufzugreifen, ich habe mich immer gefragt, wie spricht man eigentlich über den Tod? Ich habe das zum Glück bei der Tour de France noch nie machen müssen. Das ging ja zuletzt 1995 meinen Vorgängern so und Holger deinen Vorgängern im Radio bei Fabio Casatellis tödlichem Sturz. Man macht sich darüber Gedanken, aber man plant das ja nicht. Man wird davon überrascht. Ich bekam eine Meldung auf mein Handy. Da gab es etwas bei der Österreich-Rundfahrt, aber bitte mal Double-Check. Das haben wir ja dann sofort gemacht. Und dann erwischt es einen wieder, wie spricht man über den Tod? Das unsägliche Aussprechen. Auch wenn man im ersten Moment noch nicht sicher ist, stimmt das? Dann waren wir aber sicher, wir hatten es tatsächlich doppelt gecheckt. Es fasst einen zurecht an und ich habe dann am Ende der Etappe, haben wir aber auch unser Lachen wiedergefunden, weil es ja auch sehr fröhliche Momente dieses Tages gab. Ja, mit Binyam Girmay, die Fahrer wussten ganz offensichtlich auch noch nicht. Und das finde ich auch richtig, dass man das ein bisschen vertagt dann an dem Ende dieses Tages, wenn Ruhe herrscht, um das alles zu verarbeiten. Das war emotional ein Auf und Ab. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Du kannst es natürlich nicht verhindern. Du kannst nur versuchen, so weit wie möglich Risiko auszuschalten. Und wenn wir das so sehen in den letzten Jahren, was beispielsweise hier bei der Tour de France passiert ist, dass man Gefahrenstellen besonders markiert, dass mit seit Jahren, Jahrzehnten inzwischen mit Helmen gefahren wird. Aber all das musste ja erstmal passieren. Schlimme Stürze, damit man merkt, wir können immer noch mehr tun für die Sicherheit. Aber ob das zu verhindern gewesen wäre? Das wissen wir alle.
Wir wissen auch noch zu wenig. Morgen werden wir versuchen, im Vorlauf zur nächsten Sendung da noch ein bisschen mehr Fakten heranschaffen zu können. Aber ihr habt es, finde ich, ganz gut gelöst. Ihr habt einfach mal gesagt, so, jetzt lassen wir mal eine Minute das Feld einfach in Ruhe fahren und quatschen es nicht mehr zu. Aber das Thema finde ich ganz spannend. Wie spricht man über den Tod? Oder welche Bedeutung hat der Tod in der Gesellschaft? Wir wollen jetzt nicht zu philosophisch oder religiös werden, aber ich hatte letztens einen Mann kennengelernt, der hat ein Fahrradsargtransporter entwickelt. Der fährt mit einem Toten im Fahrrad mitten durch die Stadt, weil er sagt, der Tod wird immer in die Ecke geschoben. Der Tod findet in der Gesellschaft nur am Rande statt. Ich fahre mitten durch die Stadt mit einem Toten und bringen den zur Bestattung. Und die Leute schauen sich um, die gucken und was ist hier los? Aber das ist im Prinzip auch ein Problem. Wie reden wir über den Tod? Natürlich bei so einem Unfall ist immer was anderes, als wenn jemand so verstirbt, weil er alt ist oder krank war. Aber es ist schwierig. Aber lassen wir das vielleicht jetzt erstmal sacken und konzentrieren uns jetzt für einen Moment mal wieder einmal durchatmen auf die heutige Etappe. Und die hatte auch einiges zu bieten. Holger hat es angesprochen, der Norweger Abrahamsson ist vorne weggefahren und zwar wie viele Kilometer waren es?
168, also vom ersten bis 13 vorm Ziel oder 14 vorm Ziel, dann wären es 169 von 183 Wahnsinn. Gewesen.
Und macht das natürlich nicht, weil er Spaß daran hat, sondern weil er Punkte sammeln will.
Das war zumindest mal die erste Idee. Er war ganz dankbar, dass zwei dabei waren. Ich habe auch mal aufgeschnappt, dass sie sich unterhalten haben, als Stefan Bissegger noch dabei war. Wir brauchen noch ein paar mehr für diese Flucht, dann hätte das hier auch funktionieren können, glaube ich. Heute so wie das Wetter war und die Bedingungen und das, was dann kam, dass er dann irgendwann alleine vorn war, dann hält man auch nicht an. Er hat einmal angehalten, da war es aber eher so ein Spaßversuch in den vergangenen Tagen, aber hier hat er jetzt alle Punkte mitgenommen, gab eigentlich sehr wenig, immer mal einen, mal zwei. Das wird ihm nicht helfen, wenn es erstmal in die Pyrenäen geht nächstes Wochenende, aber er fährt sich natürlich in die Herzen der Zuschauer.
Und der Sponsor freut sich auch. Immer im Bild. Binyam Girmay hat die Etappe gewonnen. Der Erste, der bei dieser Tour de France-Ausgabe zwei Etappen gewinnt. Das ist toll, das ist super. Ihr habt schon am Anfang an gesagt, der gehört hier auf den Favoritenzettel. Und es ist auch genauso gekommen. Tolle Mannschaftsleistung, Flo, ne?
Ja, ist eine tolle Mannschaftsleistung. Wirklich in Position gefahren. Aber am Ende ist er es dann aber auch selbst. Das ist ein Terrain, das kommt ihm entgegen. Er hat das ja auch sehr eindrucksvoll dann auch im Interview beschrieben. Die flachen Dinger sind nicht sowas für mich. Es hätte heute einen weiteren Favoriten gegeben, wenn Mats Pedersen fit geblieben wäre, ohne Sturz und nicht hätte aussteigen müssen. Das gibt einfach Terrain für Leute, denen genau das liegt. Und für Binyam Girmay ist das genau das, was er sucht. Und deswegen war das ein Favoritensieg heute.
Genau, und sein Teamkollege Georg Zimmermann, der freut sich natürlich darüber.
Ja, wahnsinnig gut. Der erste Etappensieg kam für uns ein bisschen überraschend, weil diese ganz flachen, entspannten Tage Binyam eigentlich gar nicht mal so gut liegen und er eher so hügelige Etappen wie heute braucht, um sein Bestes zu geben. Von daher war die heutige Etappe eigentlich schon im Winter. Hatten wir da Meetings und Besprechungen dazu und also das war wirklich von langer Hand geplant und dann ist es doppelt so schön, wenn so ein richtiger Plan oder wenn man halt mal richtig, weil normalerweise kommt im Radsport immer alles anders, als man denkt und man kann so viel besprechen und Pläne machen, wie man will und am Ende stehen die immer auf dem Kopf, aber heute war eigentlich wirklich von langer Hand geplant, dass Binyam sprinten soll und das hat er gemacht und zwar ziemlich gut.
Wie war denn Ihre Aufgabe in diesem ganzen Mannschaftskonglomerat?
Meine Aufgabe war, das Team so lange wie möglich aus dem Wind zu halten auf den letzten 20 Kilometern. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. EF hat nochmal das Tempo erhöht an der letzten Welle. Das war schon richtig sportlich. Und ja, da habe ich versucht, ihn zu halten.
Ist ja interessant, Fabian, dass dieses Team, Intermarché, Vanthegobert, die gar nicht jetzt zu der ersten Liga der Teams gehören, diesen Plan auch noch umsetzen können. Die anderen haben es nicht geschafft, den zu verhindern.
Ja, auch mit Jasper Philipsen, also Alpecin König, haben sich heute mal vornehm zurückgehalten, haben zwar einen vorne mit reingesetzt, aber dann auch im Finale haben sie sehr lange gepokert, wollten von ganz hinten kommen, hatten sich die Etappe mit Sicherheit auch gut angeguckt. Der Plan war nicht so schlecht, aber er ist halt doch immer mit Risiken verbunden und das haben sie heute gemerkt, sie sind zu spät nach vorne gekommen. Ich glaube, er war einer der stärksten, Jasper Philipsen, aber er musste auch viel arbeiten, weil er von hinten nach vorne fahren musste. Dementsprechend konnte er seinen Sprinter nicht richtig fahren. Die haben alles richtig gemacht, das ist ja oft so bei einem Sprinter, wenn er einmal gewinnt, dass er dann mehrmals gewinnt, denn Girmay hat einfach jetzt das Momentum, die Mannschaft hat auch das Momentum, das liegt halt auf deren Seite, sie wissen ganz genau, wenn sie jetzt voll fahren, dann kann er hier gewinnen, der hat auch den Zwischensprint gewonnen, muss man auch sagen, der war auch sehr stark, war auch schneller als Philipsen, hat Philipsen vielleicht noch nicht ganz durchgezogen, aber trotzdem hat er den Sprint auch gewonnen und ja, je mehr man gewinnt, desto mehr breiter wird die Brust und desto stärker wird man und das Selbstvertrauen steigt vor allen Dingen damit und er ist jetzt für mich auch einer der großen Anwärter auf dieses Trikot, denn man hat die nächste Woche noch, dann mal ein paar Sprints und dann ist eigentlich schon wieder vorbei.
Ja, wieder mal ganz eindrücklich in die Nähe der Spitze gefahren war. Pascal Ackermann war wieder mit dabei, aber dann doch nicht ganz vorne. Was hat er gesagt nach dem Finale?
Mensch, Pascal, das war wieder so knapp dran. Können Sie nochmal so die letzten Kilometer oder den letzten Kilometer schildern?
Ja, war eigentlich perfekt gemacht vom Team. Wir sind recht spät gekommen, aber wir waren da, wo wir da sein mussten. Und dann, als ich bei GMI am Rad war, dachte ich, ich bin da perfekt. Aber ich habe einen Moment zu lange gewartet, dass sie von rechts und links kommen. Und bis ich damit ein freies Laufrad hatte und losfahren konnte, war es zu spät. Am Ende war ich gleich schnell wie die vorne, aber ja. Aber GMI hat verdient gewonnen, es war ein starkes Stück.
Absolut. Was nehmen Sie denn so als Sprinter und als Neuling bei der Tour de France aus so einem Sprint mit? Man lernt ja immer auch aus so kleinen Dingen, die nicht klappen.
Ja, ich glaube, hier ist jeder Tag anders. Man muss einfach komplett nach Instinkt fahren. Man kann nicht sagen, man muss jetzt das oder das machen. Und von daher ist eigentlich was ich extrem mag. Und was ich gemerkt habe, je mehr Leute man im Finale hat, desto schwieriger ist es. Also mit einem richtig starken Mann fährt man am besten.
War das eine Etappe, die Sie sich so ein bisschen ausgeguckt hatten, um hier vielleicht ganz vorne zu sein?
Ja, ursprünglich war es ein bisschen anders geplant, weil wenn Petersen heute am Start gewesen wäre, dann wären wir untertags richtig schnell Rad gefahren. Das war eigentlich mein Plan, als ich dann heute Morgen gehört habe, ist raus, dachte ich, scheiße, das gibt einen Spitzengruppentag. Und dass es dann so endet, hätte ich eigentlich gar nicht gedacht heute.
Das ist interessant. Er sagt, er war von der Schnelligkeit mit dabei und andererseits sagt er, man braucht hier einen Instinkt. Aber er müsste ja mit 30, glaube ich, ist er, ne, müsste den Instinkt ja vielleicht schon haben, ne, als erfahrener Radprofi.
Ja, aber bei welchem Radrennen gibt es mal 14 Sprinter, die das gewinnen können? Das ist dann was ganz anderes dazu, das allgemeine Gewusel bei der Tour. Das, was er da sagte, Sprintzüge wie früher, dass da 6 Fahrer vorweg, das gibt es zwar nicht mehr, aber die kommen natürlich auch noch dazu. Er hatte wirklich eine gute Unterstützung. Im vergangenen Jahr, als er beim Giro d'Italia gewonnen hat, hat er sich ja sehr beschwert über seine Mannschaft, dass er gar nicht unterstützt wurde. Hier klappt das deutlich besser. Sie haben ihn gut positioniert, haben ihn gut abgeliefert. Er war offensichtlich der Auffassung, dass das gar nicht nötig war mit 2 Mann vor ihm. So war es ja. Einer hätte auch gereicht. Das, was dann passierte, jetzt aus meiner Erinnerung, ich habe es im Original natürlich gesehen und dann noch einmal, was ich aber gedacht habe im Augenblick, lass dich nicht links an die Bande drängen. Lass dich nicht links und dann aus meiner Sicht, dass er jetzt nicht gesagt. Ich glaube, er hat 2 Dritte ausgelassen und zwar genau, wo es ein bisschen von so 100 Meter bis ja. 80, wo es ein bisschen flacher oder sogar ab und genau da hat ihm wissen die Geschwindigkeit gefehlt, denn auch bei dem Sprint, den wir gesehen haben vorgestern vor dem Zeitfahren, auch da hat er gefühlt die höchste Endgeschwindigkeit mitgehabt und das war heute auch so. Er ist noch an Arnaud Delis, der am Ende Dritter war, der konnte zwar nicht zwischen den ersten beiden durch, musste rausnehmen, aber da ist er auf Augenhöhe und diese Kleinigkeit, genau zu wissen, erstens, er kriegt das Hinterrad. Gemahl, super Hinterrad, das hat er drauf. Aber dann so den, also dass wirklich alles glatt läuft auf diesen 500 Metern, die anderen vielleicht mal ein Problem haben, dann kann der hier auch gewinnen.
Sehen wir ihn noch vorne, Fabian?
Ich glaube, doch, ich gehe davon aus. Gut. Ich gehe davon aus, er ist so stark gefahren, so konzentriert gefahren. Eben, der hat sich Gemahl heute ausgesucht, weil er genau wusste, er ist der stärkste Mann. Er war an dem Hinterrad. Eben, es hat aus zweierlei Gründen dann nicht ganz gepasst, da muss er immer einen Tritt rausnehmen, aber Arnaud Delis war auch, der war sehr gut dabei, also der musste auch einen ordentlichen Tritt rausnehmen, aber nichtsdestotrotz, irgendwann klappt's, irgendwann platzt der Knoten, da bin ich mir sicher.
Schauen wir auf morgen, Florian, und da kann man ja sagen, man kann zweierlei Meinung sein, das ist ein Spektakel oder es ist eigentlich nicht im Sinne der Fahrer und auch der Teamkapitäne, wenn wir uns die Schotterpisten angucken, die uns morgen erwarten, südöstlich von Troyes. Wie stehst du dazu?
Ich bin ja ein Fernsehmensch. Ich freue mich auf die Bilder. Aber ich verstehe, dass das Diskussionspotenzial in sich birgt. Ja. Das ist doch logisch. Wenn du vielleicht morgen Zeit verlierst aufgrund eines technischen Defekts und der ist begründet in dieser Unterlage, dann kapiere ich das, dass man sagt, ey, was soll denn das? Wird hier der Beste gesucht oder wird hier der Glücklichste gesucht? Aber wenn man sagt, wir wollen die ganze Bandbreite des Radsports abdecken, muss man sagen, dann darf sowas dazugehören. Für meine Begriffe ist es auch so ein bisschen dem Trend geschuldet. Gravelbiken ist mega in, ist eine Riesengeschichte weltweit, vor allem in den USA, aber die Welle ist ja längst zu uns rübergeschwappt. Teilweise bekam man ja gar keine Gravelbikes mehr, ja, wenn man sich spezialisiert hat darauf. Also von daher glaube ich, ist auch die Begründung, das mal reinzunehmen, ist, Es ist so ein bisschen so ein Trend. Die Diskussion werde ich verstehen. Aber nochmal zurück zu meiner Ausgangsposition. Als Fernsehmensch ist das natürlich mega spannend, das permanent zu verfolgen. Es ist wie ein permanenter Zielsprint. Mhm. Und das auf 14 Abschnitten, das wird schon spektakulär. Und genau das versucht die Tour de France immer zu sein. Spektakulär.
Wer ist denn da morgen dein Favorit, Holger?
Matej Mohoric ist der Weltmeister im Gravelbiken. Auch einer, der Tour de France kann und dessen Mannschaft ja im Sprint natürlich hier Akzente gesetzt hat, aber die breit aufgestellt ist für sowas. Und ich glaube schon, dass es wie auch zuletzt bei den Kopfsteinpflaster-Etappen im Norden, wo Simon Clark mal gewonnen hat, dass es tatsächlich auch eine Gruppe geben kann, erst einmal, die sich Vorsprung erkämpft mit einem wie Mohoric. Ich wollte jetzt nur einen Namen nennen, dann würde ich ihn jetzt tippen. Mhm. Unter den Top 4 ist es für mich eindeutig Tadej Pogacar. Strade Bianche kennen viele, die sich für Radsport interessieren. Das wird auf ähnlichen Straßen gefahren. Bisschen anders, weil die Tour eins getan hat, um es nicht zu übertreiben. Diese ganzen Sektoren führen alle berghoch oder sind flach. Es gibt keine Abfahrten, was die ganze Sache nochmal erschwert. Der Slowene hat Strade Bianche mit einem 85 oder 88 Kilometer Solo gewonnen im März. Der kann das, andere haben da viel mehr Sorgen. Also die anderen, Remco Evenepoel mit seiner Konstitution, traue ich auch zu, dass er gut rüberkommt. Bei Quickstep sind sie auch, glaube ich, gut präpariert. Roglic und Vingegaard sind heilfroh, wenn das Ding durch ist morgen.
Mit welchem Setup, was die Fahrräder angeht, geht man da in das Rennen rein?
Ja, sie werden auf jeden Fall mit breiteren Reifen fahren, also zwischen 30 und 32 mm Reifen, werden weniger Luftdruck fahren, also so um die 4,5 Bar werden sie da drauf haben. Wir werden morgen mal gucken, wie das Wetter ist. Heute hat es hier teilweise sehr stark geregnet, da wird mit Sicherheit morgen nochmal einer drüber fahren, auch aus dem Team, und sich das Geläuf quasi dort anschauen, denn ich weiß es von Strade Bianche, das ist sehr unterschiedlich, ob es jetzt trocken ist oder richtig nass. Ich bin es in beiden Fällen mal gefahren. Also wenn es trocken ist, ist es sehr schnell, sehr hart, ist es nur leicht rutschig. Beim Giro damals, als es geregnet hat, war es richtig tief, war es richtig schlammig. Da ging es eher so Richtung Roubaix-mäßig. Mhm. Aber das sind im Grunde genommen die Unterschiede, die es dann macht. Das ist die Reifengröße, die Profil oder das Profil, die Profilhöhe vielleicht von der Felge noch. Nimmt man eher ein bisschen nicht so hohe Felgen, die ein bisschen mehr arbeiten können. Aber vor allem das meiste machst du mit den Reifen und dem Luftdruck.
Da spricht natürlich der Fachmann. Ja. Bei Strade Bianche war Fabian Wegmann der am bestplatzierte Deutsche. Gewonnen hat es noch keiner, aber du warst Zweiter.
Genau.
Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Fabi kennt sich da super aus und ich würde fast vermuten,
Ich werde die Strecke vorher abfahren.
Ganz gut, oder?
ja. Ich fahre die Strecke auf jeden Fall einmal ab morgen. Oder also nicht alle Teile, aber die letzten Sektoren auf jeden Fall.
Das werden wir dann morgen im Ersten natürlich zeigen. Ist wieder ausgerüstet mit einer kleinen Kamera am Lenker und dann sieht man diese eindrucksvollen Bilder. Wie wir diesen Tourfunk am heutigen 6. Juli begonnen haben, so wollen wir ihn auch beenden, nämlich mit einer Aussage von Alexander Kristoff, ebenfalls Norweger, der offenbar laut dpa stand mit dreckverschmiertem Gesicht und tief traurig vor dem Teambus. Kurz zuvor hatte er erfahren vom Tod von André Drege und sagt, das sind sehr schlimme Nachrichten. Ich kannte ihn ein bisschen, er war in der Nationalmannschaft, ich war mit ihm dort, er war ein guter Typ. André Drege, heute ums Leben gekommen bei der Tour der Austria am Großglockner. Das war der Tourfunk und ich wünsche einen besinnlichen Samstag. Morgen hören wir uns wieder.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.